Shared Mobility auch sehr unterschiedlich in den Städten. Klar kennen wir alle die Mieträder, die E-Scooter etc., Carsharing-Angebote. So, das wird schon dünner, wenn ich dann in den suburbanen oder ländlichen Raum gehe.
Die Bedürfnisse, die Menschen im Alltag haben, sind nämlich vielfältig. Also eine Person, die vor der Arbeit ihr Kind zur Schule bringt, eine Person, die Care-Arbeit leistet, mittags einkaufen geht oder nach der Arbeit einkaufen geht, Personen, die ältere Personen zum Arzt begleiten.
Dass du überhaupt keinen Fahrschein mehr kaufen musst, dass du einfach in der App eben kurz antickst und sagst, ich steige jetzt in einen Bus ein und ich steige irgendwann wieder aus, dann tippe ich nochmal oder das wird über Sensoren automatisch erkannt, sondern sagt er dir eben hinterher mit einer Bestpreisgarantie einfach auch das, was du bezahlen musst.
Ein frisches Hallo und herzlich willkommen bei InTouch. Bei uns geht es auch diesmal um das große Thema Customer Centricity, präsentiert von der Coeo Group. Am Mikrofon für euch Rainer Demski und heute, wie auch generell in unserem aktuellen Themenmonat, da geht es um die Zukunft der Mobilität. Ein Riesenthema für Wirtschaft, für Gesellschaft, für die Ökologie, aber auch ganz viele andere Lebensbereiche. Unser digitales Podium ist deshalb gleich zweifach und hochkarätig besetzt. Zum einen begrüßen wir die Branchenexpertin für multimodale Mobilität. Wir werden später genauer hören, was das ist. Herzlich willkommen bei uns, liebe Silvia Lier.
Ja, hallo, lieber Rainer, freue mich dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und die zweite im Bunde heute ist die gelernte Ingenieurin, Innovatorin und heute beim Beratungshaus Axilium verantwortlich für Customer Centricity. Schön, dass du bei uns bist, liebe Maike Wenzel.
Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Danke für die Einladung, Rainer.
Eine ganz bewährte Einstiegsfrage in unserem Podcast ist ja immer gerne die Frage nach dem sogenannten Warum, also nach dem Why. Silvia, in deiner Arbeit, was ist dein persönliches Why?
Mein persönliches Why ist, ich möchte es Menschen ermöglichen, auch ohne eigenes Auto gut und klimagerecht mobil sein zu können. Vielleicht ganz kurz nochmal ein Why dahinter. Warum ist das so? Ich habe ganz lange im Kontext Auto gearbeitet. Da war für mich immer normal, ne? Das Auto ist so das Maß aller Dinge. Und über 10 Jahre zurück habe ich ein Gespräch gehabt, wo mich jemand nach einem Vortrag gefragt hat. Da ging es um Elektrofahrzeuge, damals flammneu das Thema. Wäre alles ganz schön. Ich habe Kfz-Full-Service-Leasing vorgestellt und er hat gesagt, für ihn passt das alles irgendwie gar nicht. Ja, er hat einen hohen Mobilitätsbedarf, fährt mal Bahn, mal Flug, mal ÖPNV, etc. etc. Er braucht viel eher so ja, ein Budget für Mobilität als eine Kfz-Full-Service-Leasing-Rate. Und das fand ich damals einen sehr spannenden Ansatz und ja, seitdem verfolgt mich wirklich genau dieser Aspekt. Also kommend eigentlich von geänderten Bedarfen. Heute dann aber eben auch geprägt durch Nachhaltigkeitsaspekte.
Da nimmst du schon einige Begriffe vorweg, das Auto ablösen, Mobilitätsbudget, da kommen wir später nochmal sehr genau drauf zu sprechen, aber jetzt erstmal kurz nochmal, Maike, dein persönliches Why hätte ich auch gern gewusst.
Ja, Mensch, Silvia, da ergänzen wir uns tatsächlich ganz gut. Mein persönliches Why besteht nämlich tatsächlich darin, ein Umfeld zu schaffen, das es uns ermöglicht, dieser Tendenz, die man ja ganz oft hat von das klappt so nie, wir haben das noch immer schon so gemacht, wir werden das auch nie anders machen können, dieser Tendenz einfach zu widerstehen und ein Umfeld zu schaffen, eine Umgebung zu schaffen, in der es eine, das könnte man machen, wenn Mentalität gibt. Und dafür bringe ich tatsächlich Menschen zusammen, ich befähige sie zum Umdenken, zur Entwicklung von sogenannten Moonshots, also Dingen, von denen man tatsächlich gedacht hat, dass sie niemals möglich sein werden. Und dann setze ich diese Ideen gemeinsam um. Und auch hier quasi mein ergänzendes Why ist, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen, das sich scheinbar Unvorstellbare vorstellen zu können und dadurch eine inspirierende Zukunft zu schaffen, die sich einfach immer wieder ständig weiterentwickeln kann.
Das baut so ein bisschen auch die Brücke zur dritten Frage jetzt, die ich mir aufgeschrieben habe, die an Silvia geht. Du sagst, das Unmögliche möglich machen. In Deutschland wird das Thema Auto ja sehr heiß diskutiert und auch die Mobilitätswende und so ist ein Riesenthema in der Industrienation wie bei uns. Silvia, du sagst, in der Zukunft der Mobilität wird das Auto eine deutlich geringere Bedeutung haben als heute noch. Stattdessen werden wir klimagerechter und multimodal, hatten wir eingangs schon erwähnt, unterwegs sein. Ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht ganz so tief im Thema sind, was ist multimodale Mobilität?
Ja, kann ich gerne kurz erläutern. Multi, ne, steht eben für viel, der Begriff. Und modal, das ist vielleicht wirklich nicht so für jeden geläufig, kommt aus dem englischen Mode und meint so etwas wie das Verkehrsmittel. So, das bedeutet, multimodale Mobilität ist eine Mobilität, die sich aus vielen verschiedenen Verkehrsmitteln zusammensetzt. Eine Mobilität, in der ich eben nicht nur das Auto nehme oder nur das Fahrrad oder nur den Bus oder die Bahn, sondern tatsächlich wähle, je nach Situation, nach Lust und Laune, welches Verkehrsmittel möchte ich in dem Moment gerade nutzen. Das ist multimodale Mobilität, vielfältige.
Muss ich kurz trotzdem nochmal nachfragen. Es hört sich, also ich weiß nicht, ob das so ein richtiges, ob, also vielleicht stellst du nochmal ein bisschen heraus, warum das so ein Zukunftskonzept ist. Es ist ja, wenn ich das jetzt so höre, die Definition, würde ich sagen, das ist ja heute schon so ein bisschen der Fall, ne? Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann kann ich halt ÖPNV nutzen, ich kann mein Auto nutzen, ich kann mein Fahrrad nutzen, ich kann zu Fuß gehen, ich kann alle möglichen anderen Sachen machen. Was ist daran das Zukunftskonzept?
Das Zukunftskonzept besteht im Grunde darin, diese Themen gemeinsam verfügbar zu machen, beziehungsweise ja tatsächlich aber auch erstmal angefangen beim physischen Angebot. Also wenn du sagst, ja, ich kann da ja schon alles Mögliche nutzen, naja, das ist schon, wenn du so durch die Städte und Kommunen guckst, sehr unterschiedlich. Angefangen erstmal beim ÖPNV, den es bisweilen nur oder in schlechter Ausgestaltung gibt, ja. Shared Mobility auch sehr unterschiedlich in den Städten. Klar kennen wir alle die Mieträder, die E-Scooter etc., Carsharing-Angebote. So, das wird schon dünner, wenn ich dann in den suburbanen oder ländlichen Raum gehe. Da müssen diese Angebote erstmal geschaffen werden. Und dann ist natürlich die große Frage, wie komme ich an all das? Das bedeutet, du musst im Grunde diese verschiedenen Angebote als solches erstmal digitalisieren, also digital buchbar machen. Und dann idealerweise eben auch über eine digitale Schnittstelle gesamthaft ja, verfügbar, buchbar machen. Also dass ich im Grunde für verschiedene Mietradangebote, E-Scooter, den ÖPNV, all das aus einer App erstmal Informationen bekomme, was ist überhaupt verfügbar, kann ich das buchen, das mache ich dann über die App und natürlich kann ich das auch bezahlen, indem ich einmal zentral mein Payment hinterlege, vielleicht noch ein paar Präferenzen einstelle. Ja, zum Beispiel als Mutter sage, Carsharing-Autos nur, wenn Kindersitz vorhanden ist. So, das sind dann im Grunde die Konzepte der Zukunft. Und davon sind wir heute schon noch ein ordentliches Stück entfernt.
Also so wie du es schilderst, auf jeden Fall. Also so eine App, die gibt es ja noch nicht in der Form. Deswegen geht auch meine nächste Frage ein Stück weit dahin. In so unserem Podcast, da geht es ja um den Kundenfokus. Wenn sich also Mobilität so grundlegend verändert und man später dann, also wenn man so ÖPNV, Fahrrad, Shared Mobility, vielleicht auch die eigenen Füße intelligent kombinieren soll, was darf oder was macht das dann eigentlich mit uns Verbrauchern? Wird das eine Zeit mit mehr Commodity oder vielleicht sogar mit mehr Komplikationen?
Ja, idealerweise natürlich, ne, wenn es nach mir geht, mit mehr Commodity, am Ende auch im Sinne auch von Bequemlichkeit. Ja, das ist einfach alles da und easy. Ich habe das verstanden, weiß, wie ich das nutze. Aber das bedeutet natürlich, angefangen beim physischen Angebot, dass dieses erstmal verfügbar sein muss, dass ich leicht verstehe, wo ich es finde, an Mobilitätsstationen oder Mobilitätshubs genannt, ja, wo eben gebündelt zum Beispiel auch an ÖPNV-Haltestellen oder anderen gut frequentierten Punkten solche Angebote verfügbar sind. So, und dass ich dann eben genau auch diese digitalen Schnittstellen habe. Wenn das alles fehlt, wenn das am Ende nur ein Sammelsurium ist, wenn ich keine Echtzeitdaten habe zu diesen verschiedenen Verkehrsmitteln, dann wird sich das für die Menschen, die grundsätzlich bereit sind, diese Angebote zu nutzen, natürlich nicht gut anfühlen, sondern werden die das schlussendlich weniger nachfragen. So, dann ist es eben eher kompliziert und behäselt, ne, was du gesagt hast. So, aber ich sag mal, es gibt auf jeden Fall einen klaren Plan, wie es gut gehen könnte.
Gibt es, okay. Da bin ich gespannt, wie der aussieht. Also in dem Kontext, für mich hört sich das technisch total komplex an. Es gibt ja unglaublich viele Mobilitätsanbieter, ne? Also auch viele verschiedene öffentliche, private, ganz viele kleine, große und so. Was sind denn da aus deiner Sicht die größten Herausforderungen und wie weit sind wir eigentlich da von diesem Idealzustand, den du geschildert hast, noch entfernt?
Naja, das eine natürlich, Technik ist schon etwas, Datenstandard, Schnittstellen, aber ich würde wirklich mal eine Ebene höher gehen, und zwar deutlich höher. Es geht ja darum, wer fühlt sich für sowas überhaupt verantwortlich? Wer sagt denn, dass in der Stadt ein solches Angebot, multimodal, ne, digital unterstützt, einfach zu buchen etc., aufgebaut wird? Ist das die Stadt? Ist das mit ihr vielleicht die Verkehrsgesellschaft? Wenn es die Verkehrsgesellschaft ist, wie empfindet sich diese Gesellschaft? Ja, wie versteht sich heute in den meisten Fällen als Bus- und Bahngesellschaft? Wenn du ihr sagst, nun bring mal so eine App auf den Markt, mit der du den ganzen Kunden und Kundinnen Zugang verschaffst, nicht nur zu deinem Bus- und Bahnangebot, sondern auch zu Mietrad oder E-Scooter, dann werden die möglicherweise gar nicht begeistert sein, weil sie sagen, wieso, dann kannibalisieren wir noch unser eigenes Angebot. Das heißt, du musst wirklich auch strategisch arbeiten zur Positionierung der Verkehrsgesellschaften. So, und dann kommt natürlich dazu, jetzt unterstellen wir mal, Unternehmen gehen diesen Weg, also die öffentlichen, dann treffen die auch eine große Masse an privatwirtschaftlichen Unternehmen, eben diese genannten Shared Mobility Anbieter. Das sind meistens noch recht junge Startups, die unter erheblichem Ergebnisdruck stehen. So, das heißt, da treffen auch zwei Welten aufeinander, ne? Wir sprechen ja über Herausforderungen. Eine Verkehrsgesellschaft, die alle Zeit der Welt hat, ein Startup, dem es gar nicht schnell genug gehen kann. Das heißt, du brauchst da natürlich auch Formen der Zusammenarbeit, Verträge mit all den fiesen Themen, Datenschutz, Information Security etc., um da wirklich auch ein schnelles Zusammenkommen zu ermöglichen. Also eine ganz große Herausforderung. Also was will ich sagen? Das eine, ja, Datenstandards, Technik, Schnittstellen, APIs etc., das ist ein Thema. Aber das viel größere ist eigentlich, ja, wer fühlt sich verantwortlich und wer geht da wirklich mit einer klaren Idee in einer Stadt, in einer Region voran und sammelt alle ein und ist da so ein bisschen auch im Driver's Seat.
Ja, okay. Okay, kommen wir nachher vielleicht bei der Gesamtbetrachtung nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Wir sind ja dabei, heute darüber zu sprechen. Maike hat es schön anmoderiert, wie man das Unmögliche möglich machen kann. Du hast ein bisschen anderes Thema, hast es ja eingangs auch schon gesagt. Unter anderem sagst du auch in deinen Statements, Stadt- und Verkehrsplanung sowie auch neue Mobilitätsservices, sowie das, was wir ja gerade geschildert haben, werden in der Regel von Männern für Männer gemacht, obwohl Frauen aktuell ja den größten Teil des Mobilitätsmarktes ausmachen. Warum ist das so?
Ja, das ist natürlich eine sehr provokative Aussage, muss man sagen, aber im Grunde stimmt sie. Und das Thema ist jetzt auch nichts Neues. Also da gibt es schon ist keine bahnbrechende neue Erkenntnis. Das war schon Jahrzehnten, dass auch der Faktor Gender und das Geschlecht tatsächlich einen massiven Einfluss auf unsere Bewegungsmuster und Mobilität hat. Und das, das zeigt sich halt auch einfach dann auch in der Planung. Und im Grunde ist es so, und Katja Diehl hat das in ihrem Buch Autokorrektur ganz gut gesagt, weil sie hat gesagt, weiblich gelesen, Mobilität ist für die Augen männlicher Planung oft unsichtbar, weil ungeahnt, unerlebt und unreflektiert. Und das heißt gar nicht so sehr, dass so die bösen Männer, die wollen alle Frauen und alle anderen Gruppen ausschließen aus der Mobilität. Nein, aus meiner Sicht sind da zwei ganz bestimmte Faktoren dafür, maßgeblich dafür, dass dieser Satz einfach stimmt, Männer planen für Männer. Und das ist zum einen die sogenannte Gender Data Gap und dann die allgemeine Gender Mobility Gap. Bei der Gender Data Gap geht man nämlich von ganz bestimmten Verhaltensmustern aus, die schon seit den 50er Jahren vorherrschend sind. Und da schließt sich auch ein bisschen der Kreis zu dem, was Bilger gesagt hat, weil seit den 50er Jahren ist die städtische Infrastruktur auf das Auto ausgerichtet und vernachlässigt die Bedürfnisse von vielen Verkehrsteilnehmenden, die kein Auto haben. Und statistisch gesehen haben einfach sehr viele Frauen kein Auto.
Immer noch.
Immer noch, ja.
Ja.
Es gibt, glaube ich, eine Studie von, oder das Statistische Bundesamt von 2020 hat, glaube ich, aufgezeigt, dass 34,2% der Frauen, also dass von 89% der registrierten Autos für Privatnutzer nur 34% Frauen ausmachen. So, und was bedeutet das für die Stadtplanung? Dass die derzeitigen Verkehrsverbindungen, die es gibt, ermöglichen zwar eine schnelle Verbindung von den Wohngebieten zur Arbeit, und das basiert eben auf dem stereotypischen Mann, wie ein Mann sich in einer Stadt oder in der Mobilität bewegt. Und dieses Profil ist einfach so dieses klassische erwachsene Person, Vollzeit beschäftigt, männlich, gutes Einkommen mit einer uneingeschränkten Mobilität. Und das ist eben dieser sogenannte Gender Data Gap, weil andere Mobilitätsbilder und andere Mobilitätsbedürfnisse für viele Entscheidungen in der Stadt- und Verkehrsplanung nicht mit einbezogen werden. Zum Beispiel, und ich glaube, dass es auch geht auch viel in die Richtung, was Silvia erzählt, die Bedürfnisse, die Menschen im Alltag haben, sind nämlich vielfältig. Also eine Person, die vor der Arbeit ihr Kind zur Schule bringt, eine Person, die Care-Arbeit leistet, mittags einkaufen geht oder nach der Arbeit einkaufen geht, Personen, die ältere Personen zum Arzt begleiten, Personen, die ihre Kinder nachmittags zur Freundin, zum Freund fahren, Menschen im Rollstuhl, die auf Bus und Bahn angewiesen sind. Und das lässt sich auch statistisch ganz einfach beweisen. Frauen gehen mehr zu Fuß, fahren Fahrrad oder mit dem ÖPNV. Und weltweit gibt es insgesamt, also der Anteil der ÖPNV-Nutzenden sind zu 60% Frauen. Und ich habe ja eben schon mal darauf hingewiesen, dass relativ wenig Frauen ein Auto haben. Und auch hier schließt sich wieder der Kreis zu Silvias Thema der Multimodalität, nämlich, dass es ohne Auto für Frauen, vor allem in ländlichen Regionen, besonders schwierig ist, ihre komplexen Wegeketten, nämlich ich fahre von der Arbeit in die Kita, lade da das Kind ab, fahre vielleicht noch einkaufen, hol das Kind wieder ab, fahre wieder nach Hause, ist wirklich schwierig zu bewältigen, weil wie bewältige ich als Frau oder auch als alleinerziehender Vater, um das mal ganz deutlich zu machen, dass es nicht nur ein Frauenproblem ist, was ganz oft so dann auch das Gegenargument ist, wie bewältige ich diese komplexen Wegeketten, wenn zum Beispiel die Busfahrzeiten an den Zeiten der Erwerbsarbeit oder den Schulzeiten ausgerichtet ist? Wenn die Strecke zum nächsten Supermarkt zu weit für das Fahrrad ist, wenn es zwar eine schnelle Verbindung mit dem Regionalzug in die Stadt gibt, aber die Fahrt zum Arzt im Nachbarort bedeutet für mich fünfmaliges Umsteigen zwischen Bus, Bahn und sonstigen Sachen. Und dazu kommt auch noch, dass ganz häufig das Angebot des ÖPNVs außerhalb der Berufsverkehr und Stoßzeiten nicht angepasst sind. Also das heißt, die Taktung von Bussen und Bahnen sind häufig nicht darauf eingestellt, was man braucht. Und das liegt ganz einfach an den nicht inklusiv erhobenen Daten. Und die Datenerhebung für so eine Studie zum Beispiel, und die bekannteste Studie ist die MID, die Mobilität in Deutschland Studie, die funktioniert auf eine ganz einfache Art und Weise, nämlich für die täglichen Wege darf man genau einen Zweck angeben. Das heißt, benutze ich das Auto oder die Mobilität, zu welchem Zweck ist man unterwegs? Arbeit, Freizeit, Einkauf, Betreuungsfahrt. Wenn ich mir jetzt anschaue, was ich vorhin gesagt habe, eine Frau fährt auf dem Weg zur Arbeit oder ein Mann fährt auf dem Weg zum Arbeit, das Kind in die Kita, fährt nach der Arbeit abholen, macht noch kurz den Wochenendkauf. Wo setzt man das Kreuz? Also das ist halt, relativ schwierig. Und witzigerweise kann man auch nur ein Kreuz setzen. So, und wenn man versucht, diese Studie auszuhebeln, dann wird innerhalb der Studie eine selbstständige Priorisierung gemacht. Das heißt, die Studie wird tatsächlich so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen, verfälscht. Und der zweite Faktor, den ich ja auch gerade angesprochen habe, ist der sogenannte Gender Mobility Gap in der Mobilitätsbranche. Und das ist relativ einfach zu erklären, weil also über Verkehr und Mobilität entscheiden in Deutschland kaum Frauen. Und hier mal ein paar Zahlen zu nennen, also zum Beispiel der Frauenanteil in allen Leitungsfunktionen im BMDV, also dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr, liegt bei 38%. Der Anteil von Frauen in der Stadtplanung bei 33 und der Anteil von Frauen auf Vorstandspositionen in den 50 größten Verkehrsunternehmen liegt bei schlappen 5,6%. Und Fun Fact, eine Bundesverkehrsministerin gab es noch nie. Und auch über alles andere, also alle anderen Frauen, die in der Mobilität aktiv sind, wirklich auch Aktivistinnen sind, darüber gibt es kaum Berichte. Also da ist noch viel Luft nach oben. Und das ist so der ganze, ja, die ganze Problematik, warum diese diverse und inklusive Mobilität nicht betrachtet wird. Nicht, weil Männer das nicht wollen und weil sie konsequent andere Gruppen ausschließen wollen, sondern weil einfach an den Entscheidungstischen nicht die notwendige Diversität herrscht, um auch wirklich alle Bedürfnisse ganzheitlich betrachten zu können.
Nun bin ich jetzt hier heute als Mann, zumindest in dieser Runde, in diesem Podcast, in der Minderzahl. Also insoweit haben wir hier ja schon mal einen Trend gesetzt. Trotzdem würde ich da gerne mal wissen, vielleicht Silvia, vielleicht magst du dazu was sagen. Zugegebenermaßen, das ist ja so ein Thema, das, also mir war das bisher in der Presse und der Politik nicht so aufgefallen, wie du es gerade, Maike, geschildert hast. Verschlafen jetzt Politik und Gesellschaft und vielleicht auch Mobilitätsanbieter ein bisschen dieses Problem, oder ist es tatsächlich der Grund, dass da einfach zu wenig Frauen sind, die sich damit beschäftigen können?
Ja, Ich würde einfach mal sagen, ja. Ja, es ist tatsächlich so. Und um vielleicht nochmal so eine Zahl zu ergänzen, Maike hat ja jetzt schon eine ganze Reihe von ernüchternden Zahlen genannt, aber die Mobilitätsbranche in Summe hat heute ungefähr 20% Frauenanteil. Ja, also um ne, das nochmal so gesamt zu beziffern. Das untermauert ja nochmal das, was Maike ausgeführt hat. Und da, wo nur Männer sitzen, treffen Männer Entscheidungen und bauen Lösungen für Männer. Gerade das Beispiel, was sie gegeben hatte, aus der Mobilität in Deutschland-Studie, ja, mit dem einen Zweck. Das sind dann eben Männer, die setzen sich morgens ins Auto, fahren zur Arbeit und dann kennen die auch nur den einen Zweck. Und deswegen finden die das auch gut und richtig, das genauso aufzusetzen oder abzufragen. So, während Frauen mit am Tisch kämen, die ziemlich sicher, ne, zu anderen Befragungslogiken. Also, ja, im Moment verschlafen wir dieses Thema. Also ich denke, wir haben dieses Netzwerk beispielsweise gegründet, Women in Mobility. Das kann man an der Stelle sicherlich mal gut erwähnen. Ein Netzwerk, das sich aus ungefähr 5.000 Frauen zusammensetzt, in Deutschland gegründet, hat aber jetzt eben auch in den angrenzenden Ländern einige Hubs und setzt sich eben dafür ein, Frauen in der Mobilitätsbranche viel sichtbarer zu machen, natürlich auch in Führung zu bringen, damit diese Frauen, die in Führungspositionen sind, wiederum Sorge dafür tragen, dass auch andere Frauen nachrücken, sodass eben die Mobilität ja immer, immer weiblicher wird. Und dann haben wir ja idealerweise genau diese Probleme, diese Herausforderungen, die Maike beschrieben hat, Stück für Stück immer weniger, ne? Also Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ist da so ein bisschen, ne? Aber es kommt einem natürlich wirklich erstmal so vor, irgendwie ist es schon so ein bisschen wie verschlafen. Aber na, es gibt Initiativen.
Würde ganz gern was ergänzen. Für mich ist es vielleicht nicht direkt verschlafen, sondern eher so dieses, man hat ja immer so ein bisschen blinde Flecke, dass wenn man selbst nicht betroffen ist, dass man sehr viele Sachen einfach nicht sieht. Und es gibt ein ganz trauriges, aber witziges Beispiel. Nämlich wurde der Bundesverband für Carsharing mal dazu gefragt, also wirklich auf dieses Problem aufmerksam gemacht, mit den Datenerhebungen und den unterschiedlichen Bewegungsmustern und auch das, was Silvia vorhin angesprochen hat, ne? Ich selber benutze Carsharing, aber ich habe noch nie einen Kindersitz gesehen. Das heißt, wenn ich ein Kind hätte, würde ich auf gar keinen Fall ein Carsharing-Angebot in Betracht ziehen. Und das ist natürlich nicht nur mir aufgefallen und nicht nur der Silvia aufgefallen, sondern auch ganz vielen anderen Leuten aufgefallen, die dazu auch forschen. Und wie gesagt, der Bundesverband für Carsharing wurde dazu befragt. Und was haben die gesagt? Die haben gesagt, wir sehen da keinen Bedarf. Wir glauben, dass das Angebot für Frauen genauso attraktiv ist wie für Männer. Und das, obwohl es Statistiken gibt, dass 80% von den Free-Floating-Kunden Männer sind. 80%. Und ich habe mal in der Schule gelernt, aber vor allem, als ich studiert habe, habe ich gelernt, Glauben ist nicht Wissen. Und das ist so die ganze Herausforderung. Solange man nicht davon selbst betroffen ist, sieht man diese Probleme nicht. Wenn ich nicht selbst in einem Rollstuhl unterwegs bin, dann ist es mir egal, ob die Rolltreppe funktioniert, ob der Fahrstuhl funktioniert oder ob ich wie lange ich mit meinem Rollstuhl zur Bushaltestelle brauche. Sowas wird erst dann quasi ja erlebbar, wenn man wirklich betroffen ist. Und wenn wir noch mal zur Stadt- und Verkehrsplanung zurückkommen, ich glaube, keiner der, nennen Sie mal Planungsmenschen, setzt sich mal in so eine geplante Strecke rein und fährt die mal ab, um zu schauen, wo könnte es gegebenenfalls Probleme geben. Man geht einfach davon aus, dass so diese One-Size-Fits-All-Lösung für alle funktioniert.
Ja, also dieses individuelle Engineering-Thema, das ist natürlich ein Riesenthema, nicht nur im Verkehr, das gibt es ja überall, ne? Usability und so. Und auch Inklusion und solche Geschichten. Aber trotzdem, also wenn du sagst, man muss betroffen sein davon, also ich finde gerade Mobilitätsanbieter jeder Couleur sind davon extrem betroffen, weil wenn wir eingangs festgestellt haben, dass die Hälfte des Mobilitätsmarktes Frauen sind, dann schlummert da ja ein riesiges wirtschaftliches Potenzial, das dann offensichtlich einfach nicht gehoben wird. Also eigentlich machen da ja dann, oder sagen wir mal, da, dieser blinde Fleck ist dann ja auch wirtschaftlich ein Thema, ne? Also wenn man das erkennen würde, würde man mehr Geld verdienen, um es auf den Punkt zu bringen, oder nicht?
Total. Wenn man die Angebote für Frauen attraktiver macht, bedeutet das ja auch, dass man den Markt nochmal öffnet für alleinerziehende Väter, für andere Gruppen, deren Bedürfnisse gerade noch nicht noch nicht
Für ältere
abgebildet
Menschen.
ist. Genau, und das ist eigentlich der ganze Witz an der Geschichte, wenn man darüber redet und darüber diskutiert, weil man dann immer so, ja, für die Frauen und überhaupt, ja, das ist kein, nicht nur ein separates, also nicht nur ein Frauenproblem, aber Frauen sind einfach eine sehr große Gruppe, mit der das ganze Thema sensibilisiert werden kann, weil man darüber einfach sehr viele Bedürfnisse abbilden kann.
Ja, spannend. Da sind wir mitten in diesem Thema Customer Centricity. Also die One-Fits-All-Lösung ist ja eigentlich nicht richtig Customer Centricity, sondern sollte man etwas bauen, das für den Kunden, für jeden Kunden vernünftig funktioniert, ne? Ich glaube, da machen uns einige Digitalanbieter so einiges vor. Und da sind wir auch schon beim großen Thema Digitalisierung. Silvia, du hast es vorhin angesprochen, kann so ein Key, also so ein Schlüsselthema sein, wie man zu einer neuen, nachhaltigeren, aber vielleicht auch individuelleren Mobilität kommen kann. Wie weit sind wir eigentlich in diesem Thema Digitalisierung, vielleicht auch im internationalen Vergleich aufgestellt?
Es wäre jetzt natürlich falsch zu sagen, dass wir da einfach nur hinterher sind und nur Schlusslicht oder so, das nicht, ja. Da sind schon viele Bemühungen in den verschiedenen Bundesländern jetzt quer durch Deutschland in den letzten Jahren, ja, betrieben worden. Also es geht sozusagen voran. Aber trotzdem, guckt man auf hier und heute, dann sind wir im internationalen Vergleich eben tatsächlich hinterher, ja. Ob es jetzt Länder wie die Schweiz oder Österreich sind oder auch hier nebenan Niederlande, UK, die sich viel früher eben auf den Weg gemacht haben, den Zugang zu Verkehrsmitteln zu digitalisieren. Und dabei ist eben nicht nur der ÖPNV gemeint, aber eben auch dieser, die es möglich gemacht haben, dass du überhaupt keinen Fahrschein mehr kaufen musst, dass du einfach in der App eben kurz antickst und sagst, ich steige jetzt in einen Bus ein und ich steige irgendwann wieder aus, dann tippe ich nochmal oder das wird über Sensoren automatisch erkannt. Sondern sagt er dir eben hinterher mit einer Bestpreisgarantie einfach auch das, was du bezahlen musst. Du hast auch kein Risiko der Überbezahlung, auch nicht bei mehrfacher Nutzung. Das sind diese Check-in-Be-out-Lösungen. Und das vereinfacht natürlich, ne, so diesen ganzen Zugang zu gerade öffentlichen Verkehrsmitteln. Außerdem gibt es aber natürlich auch Länder, wenn du jetzt nach Singapur guckst oder Taiwan, die hingehen und eben auch ganz klar zum Beispiel Incentives aussprechen, die messen, wann hast du bestimmte also hochfrequente Zeiten, wo einfach eine Masse an Verkehr unterwegs ist und wie kann ich die Menschen eben gerade jetzt über Bepreisung, über Mautgebühren beispielsweise dann motivieren, zu Zeiten zu fahren, wo einfach weniger Verkehr ist. So, und auch da sind wir leider nicht unbedingt führend, ja, im internationalen Vergleich. Und das ist, ja, und dabei bin ich noch nicht bei so ganz banalen Themen wie, wenn eben eine Masse an Informationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln einfach nicht da ist oder mal wieder falsch ist. Ich bin wirklich viel öffentlich unterwegs und es ist ein Trauerspiel. Ich will es nicht ausführen, weil hier geht es nicht ums Bashen, ja. Aber das ist schon mal so, wow, ja. Das nimmt den Leuten eben am Ende dann die Freude und schlussendlich auch die Akzeptanz, so diesen Shift zu machen vom Auto in den ÖPNV und von mir aus auch in die Shared Mobility. Also ich sage nicht, es ist nichts passiert, aber es muss wirklich noch viel, viel mehr passieren, ne? Digitaler Zugang, diese Tickets, Information, Incentivierung, all das, da dürfen wir von anderen lernen.
Ja, gut, da gibt es dann vielleicht aber auch ein bisschen Vorbilder, die man im Ausland sich so anschauen kann, wo man ein bisschen was nachmachen kann. Ich kann mir vorstellen, da ist das eine oder andere ja schon passiert. Du hast ein paar Dinge geschildert. Nichtsdestotrotz geht es dabei auch so, immer so ein bisschen um Geld, ne? Da habe ich mal so ein paar Zahlen nochmal mitgebracht, nur zur Erläuterung. In Deutschland wurden halt 2020 nach Statistik gemessen pro Kopf, also pro Einwohner sozusagen, 88 Euro in das Schienennetz investiert. In Luxemburg im Vergleich waren es 576 Euro und in der Schweiz immerhin 440 Euro. Jetzt kann man sich überlegen, warum ist das so? Na, wo muss das Geld ja hin und irgendwo muss es herkommen? Es hat vielleicht auch nicht immer nur was mit der Größe des Landes zu tun. Die Frage hast du so ein bisschen schon beantwortet, ob wir den Anschluss verlieren. Vielleicht ist es nicht ganz so, aber es gibt da noch einiges zu tun, oder?
Ja, grundsätzlich auch da, ne, die Politik anders aufzustellen zu diesem Thema. Aber vielleicht nochmal so zu den Zahlen, ne, um das auch für unsere ZuhörerInnen deutlich zu sagen. Das sind keine Momentaufnahmen, die Zahlen, die du richtigerweise erwähnt hast. Das sind Durchschnittswerte, die die Allianz pro Schiene jetzt vor kurzem nochmal veröffentlicht hat. Und die beziehen sich auf einen Zeitraum von 10 Jahren. Ja, das ist nicht mal ein Jahr, wo man sagt, naja, da lief es eben mal schlechter, haben wir jetzt mal weniger gemacht als alle anderen, dumm gelaufen so in etwa. Nein, das hat bei uns System und zwar im negativen Sinne. Und deswegen kommen andere wie die Schweiz, wie die Österreicher eben viel besser mit dem Ausbau ihres ÖPNV-Angebotes voran. Und das ist aus meiner Sicht ja wirklich besonders fatal, weil es gibt ja immer mehr Studien, die zeigen, dass die Menschen es sich anders wünschen. Wir haben zum Beispiel der Umweltverbund NABU hat letztes Jahr Tausende von BürgerInnen befragt und über 60% haben gesagt, sie wollen Alternativen zum Auto. Wenn man dem ADAC, ja, glaubt, dann kann das tatsächlich ein guter ÖPNV sein. Die haben nämlich jetzt auch Ende letzten Jahres befragt und zwar nochmal so die dringendsten Maßnahmen in Richtung Verkehrswende. Da haben 85 beziehungsweise 90% der befragten BürgerInnen geantwortet, sie wünschen sich in der Stadt wie auf dem Land einen guten ÖPNV. Also will einfach sagen, die Menschen, die können sich schon vorstellen, anders unterwegs zu sein als mit dem eigenen Auto. Es ist nicht so, dass das einfach immer so das Coolste und Beste und überhaupt ist. Natürlich, wenn der ÖPNV auch in Verbindung mit anderen Mobilitätsangeboten, Shared Mobility, Big Hassle ist, wenn das einfach nicht funktioniert oder auch genau zu meiner Situation als Mutter, als Pflegende, ja, nochmal Stichwort Diversität. Wenn das einfach für mich kein gutes Konzept ist, dann frage ich den ÖPNV nicht nach. Aber habe ich einen attraktiven, mit einem guten Takt, ne, mit guten Fahrzeugen, mit verlässlichen Informationen, dann sind die Menschen bereit, umzusteigen und eben tatsächlich diese Alternative zum Auto auch zu wählen. Und das gilt im Übrigen auch in Richtung Dienstwagen, wo man ja auch immer sagt, ja, Dienstwagen, das ist ja der Benefit und die heilige Kuh und um Gottes Willen, ja, das muss so unbedingt sein. Nein, auch da gibt es zwischenzeitlich Erhebungen, die zeigen, dass auch dort die MitarbeiterInnen andere Lösungen wünschen, als so, ne, wie eben in den letzten Jahrzehnten immer das Dienstfahrzeug.
Das kann ja auch sowas sein wie ein Dienstrad oder sowas zum Beispiel. Das
Ja.
ist ja auch so ein Thema, was öfter mal also auch diskutiert wird, was ja auch in diesem Kontext Mobilität hier auf beim Customer Focus Summit dann beim Spotlight, da sage ich noch ein bisschen was dazu auch diskutieren werden.
Richtig.
Es gibt dazu einen Begriff, das baut auch so ein bisschen die Brücke zur nächsten Frage. Das gibt so einen Begriff der Mobilitätsbudgets. Das ist ja vielleicht auch gerade für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei uns im Land ein spannendes Modell, aber viele wissen vielleicht gar nicht, was man damit machen kann. Was ist das eigentlich?
Ja, kann ich kurz erklären. Also wichtig ist vielleicht vorneweg zu sagen, es gibt keine Norm und auch kein Standard. Ne? Nicht, wenn das und das und das erfüllt ist, dann ist es ein Mobilitätsbudget. Das ist immer wichtig im Hinterkopf zu haben. Ich selber sage immer, es ist ein Bündel von Mobilitätsleistungen. Dazu gehört allem voran natürlich irgendwo so dieses ganze Produktbundle aus dem öffentlichen Verkehr. Ob das jetzt heute das Deutschlandticket ist oder Jobticket, das können Zeitfahrscheine sein, es kann aber auch eine Bahncard sein. Da können alle möglichen Shared Mobility-Angebote auch dazu gehören, auch das von dir angesprochene Dienstradleasing in ein Mobilitätsbudget kann aber auch gehören, zum Beispiel das Auto, nämlich der kleinere Dienstwagen oder das Auto-Abo oder das Mietauto oder das Carsharing-Auto, das ich eben so bedarfsweise für bestimmte kürzere Sequenzen dann nutze. Es kann aber auch reingehören, ein Flug, ja, auch der oder eben von mir aus das Schiff oder eine Fähre. So wichtig ist, dass man eigentlich als Arbeitgeber im Hinterkopf haben sollte, idealerweise als Motivation, dass man eine klimagerechte Alternative zum Dienstwagen damit schafft. Also setzt man natürlich einen Rahmen, der dann bestimmte Dinge auch mal untersagt, ja, oder nicht mehr zulässt. Ein Mobilitätsbudget kann aber auch eine Pauschale für nachhaltiges Pendeln sein. Das ist ein Thema, was jetzt auch immer wichtiger wird, gerade auch kommt von der neuen EU-Taxonomie-Verordnung. So, in jedem Fall ist es ein Gehaltsbestandteil und wichtig ist, es gilt eben für die private Mobilität der Mitarbeitenden. Ne? So, dieses Budget nehme ich eben für meine Freizeitfahrten oder auch für meine Pendelwege und eben jetzt nicht für die Dienstreisen. Dann sollte man zumindest ein separat, wenn man sagt, ja, auch Dienstreisen sollen über Mobilitätsbudget abgegolten werden, ja, in Ordnung, aber dann mach bitte dafür einen separaten Betrag, damit du hinterher keine Diskussion hast. Fährst du jetzt noch zur Oma, fährst du jetzt noch zum Kunden oder besuchst du mit dem Betrag, der noch offen ist, die Oma oder so, ja? Also das sollte man dann schon tunlichst trennen. Ja, das kurz gesagt ist im Grunde so ein Mobilitätsbudget.
Das kann ja ein Riesenbindungsinstrument auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, vielleicht auch gerade, Maike, für Frauen, ne? Also ich kann mir vorstellen, also wenn man da abrückt von diesem Thema und jetzt, wir reden alle über Fachkräftemangel, über Bindungsinstrumente und dass man die Leute halten soll im Unternehmen oder so. Also ich kann mir vorstellen, sowas kann hochattraktiv sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ich kann mich nur erinnern, Ende 20 hat Dataforce befragt, so Fuhrparkleiter und Dienstwagennutzer, und haben gesagt, ja, was hat sich jetzt wegen dieser ganzen Corona-Pandemie und Lockdown und so weiter verändert rund um Mobilität? Und dann ging es natürlich um X Punkte. Unter anderem haben dann die Befragten gesagt, ja, es wird sich überhaupt nichts ändern. Und ein Drittel hat gesagt, es wird sich was ändern. So, und dann hat man gefragt, ja, was denkt ihr denn, was wird sich ändern? Und dann haben von denen, die diese Veränderung vorhergesehen haben, 15% aus dem Ganzen gesagt, sie können sich vorstellen, auf einen Dienstwagen zu verzichten. Das war Ende 20 schon mal, fand ich so, boah, ne, für die Autonation Deutschland, echt ein Paukenschlag. 2 Jahre später hat Agora Verkehrswende in dem Projekt Kompanie befragt, auch nochmal, wie viele hunderte Dienstwagennutzer. Und da ging es schon ganz konkret darum, könnt ihr euch vorstellen, anstelle eines Dienstwagens ein Mobilitätsbudget zu nehmen. Also da wurde schon explizit gefragt nach diesem Mobilitätsbudget, und da haben 21% gesagt, ja, das können wir uns vorstellen. Kein Dienstwagen mehr und stattdessen eben ein Mobilitätsbudget. Und wie du sagst, dann ist das für den Vater oder die Mutter eben im Zweifel mal das Cargo-Bike kombiniert mit der Bahnkarte und eben nicht mehr das Dienstfahrzeug. Oder von mir aus noch Wahlfamilie und, ne, so die klassische Situation in einer bestimmten Lebensphase, doch noch das Dienstfahrzeug, aber in Verbindung nochmal auch mit Einzelfahrschein im ÖPNV, wie auch immer. Auf jeden Fall können die Menschen viel individueller und passend zu ihren individuellen Lebenssituationen entscheiden, wie sie ja unterwegs sein wollen und welche Art von Mobilität sie dann eben nachfragen. Also das finde ich schon ganz interessant von dem geänderten Nachfrageverhalten. Das ist ja wichtig, weil von dem Punkt kommst du ja Arbeitgeberattraktivität. Und das Magazin Fuhrpark und Management, BFP, hat auch nochmal befragt und hat herausgefunden, 20% der Arbeitgeber bieten zwischenzeitlich Mobilitätsbudgets an. Knapp 50% planen, das in Zukunft zu tun. Und man kann auf jeden Fall sagen, diese Lösung ist raus aus diesem Exotenstatus, den es ja die ersten Jahre hatte. Das ist also fest irgendwo, ne, zwischenzeitlich so sozusagen gesetzt in der Arbeitgeberlandschaft. Und ja, zahlt natürlich ein auf Attraktivität, aber eben auch, und das darf man wirklich gerade jetzt, ich meine, wir haben das ja alle hoffentlich auch viel besser begriffen, was mit dem Klima los ist, ja. Und es zahlt eben auf die Nachhaltigkeitsziele der Unternehmung ein, weil ich eben idealerweise weniger mit dem Verbrennerfahrzeug unterwegs bin, überhaupt weniger mit dem Auto, mehr öffentlich, mehr Rad fahre, mehr zu Fuß gehe oder eben geteilte Mobilität nutze und so meinen Beitrag zum Klimaschutz leiste. Also für die Arbeitgeberunternehmen auf jeden Fall ein Thema.
Ja, auch sicherlich vor dem Hintergrund ESG, ne, und auch
Genau.
Berichterstattung und solchen Dingen natürlich ein Riesending, aber vielleicht auch ein Schritt auch in die Richtung dessen, was du geschildert hast, Maike. Also sowas könnte ja, wenn das von ganz vielen Arbeitgeberinnen, Arbeitgebern sozusagen aufgenommen wird, dieses Thema könnte ja ein Riesenschritt in Richtung gendergerechte Mobilität auch sein, oder?
Ja, total, weil man auch einfach sehr viel mehr Flexibilität verschiedenen Gruppen bilden, also geben würde. Und das sind wir auch wieder beim Thema, es wäre nicht nur gendergerecht, sondern wenn ich jetzt ein Vater bin in Teilzeit, auch das würde mich wahrscheinlich dann besser ansprechen. Und wenn ich mir kein, oder auch eine Familie, wenn ich mir kein Auto leisten kann, Mutter ist in Teilzeit, Vater ist in Teilzeit, wenn die Frau keinen Zugang zum ÖPNV hat oder keinen Zugang zu solchen Budgets und man kann sich das nicht leisten. Es gibt ja auch ganz viele Studien, dass sehr viel an Mobilität einfach auch daran scheitert, dass sich die Angebote, die derzeit im Markt sind, einfach zu teuer sind für, ich sag mal, die Durchschnittsfamilie. Und da sind wir auch wieder beim Datenthema, weil nämlich die Angebote immer auf Datenerhebungen basieren von einer Gruppe, einem Standardmensch, der gutes Geld verdient, der genug Flexibilität hat, der einfach uneingeschränkte Mobilitätsflexibilität hat. Und darauf muss man, glaube ich, einfach achten. Und das bei den ganzen Planungen und auch der Angebotsentwicklung betrachten, weil sonst verbessern wir und entwickeln wir immer nur Angebote, die für eine bestimmte, und ich sage es mal bewusst, Nischengruppe entwickelt wird und vergessen ganz drumherum alles andere. Und wie du gesagt hast, wenn wir es jetzt mal wirtschaftlich betrachten, was ja eigentlich so, wenn alle anderen Argumente nicht ausreichen, dieser wirtschaftliche Gedanke, wie viel Geld in dem Mobilitätsmarkt eigentlich irgendwo unter der Erde vergraben liegt, dass man das noch nicht erkannt hat, das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen.
Das ist auch, sagen wir mal, vor dem Hintergrund, wir sind hier ja also im Podcast präsentiert von Coeo, dieses Thema Geld steht ja immer dahinter, ne? Also wie dann am Ende auch Zahlungsströme organisiert werden, da sind wir wieder beim Stichwort Digitalisierung und Inkasso und solchen Themen, also das greift ja alles ineinander. Nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen das Gefühl, und die Frage haben wir vorhin nicht beantwortet, wir sind noch nicht 100%, also ich könnte mir ja auch vorstellen, sowas wie ein Mobilitätsbudget, das ist ja so eine Art, ich will nicht sagen eine Krücke, aber das versucht ja so ein bisschen die Vielfalt der Möglichkeiten in der Fortbewegung sozusagen ein Stück weit in der Organisation auf den Arbeitgeber abzuwälzen, weil es keine andere Organisationsform gibt, ja. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel die App hätten, Silvia, ne, die du vorhin so in die Zukunft gemalt hast, und dann könnte ja ein Arbeitgeber einfach nur die App buchen und könnte sagen, super, ja, und dann kann der Nutzer sozusagen komplett frei entscheiden, wie er von A nach B kommt. Ich glaube, das ist eine riesen Zukunftsvision. Ich will heute auch gar nicht die Frage stellen, wie weit wir davon entfernt sind. Wir wollen jetzt noch ein bisschen was auch für unsere Veranstaltung jetzt im September aufheben. Da sage ich auch noch gleich ein bisschen was dazu. Deswegen komme ich jetzt mal zur spannenden Abschlussfrage, die ich mir überlegt habe an der Stelle, weil es gibt viel zu tun in diesem Umfeld und ein bisschen war auch die Politik so ein bisschen heute im Fokus. Silvia, du hast vorhin auch gesagt, einer muss so ein bisschen die Mütze aufsetzen. Es geht vielmehr um das Thema Verantwortung auch an der Stelle. Deswegen ist meine Frage an euch und vielleicht magst du, Maike, beginnen an der Stelle. Und dann vielleicht du, Silvia, ihr seid jetzt beide in der nächsten Legislaturperiode, seid ihr Verkehrsministerin, wie auch immer wir das erreichen. Ich würde es begrüßen. Was wären eure ersten und wichtigsten Entscheidungen, Maike?
Cool, spannende Frage. Ich glaube, wir müssen, also meine wichtigste Entscheidung, ich würde es eher mal auf so eine Fokussierung lenken. Also ich glaube, wir müssen wegkommen von dieser Frage, wie machen wir weniger Auto? Und auch von dieser Frage, wie schaffen wir es, dass die Leute weniger Auto fahren? Ich glaube, das ist die falsche Frage. Ich glaube, dass die richtige Frage ist, wie machen wir den ÖPNV oder eben diese von Silvia angesprochene Multimodalität attraktiver. Und das wäre dann tatsächlich auch einer meiner Hauptziele. Und meiner Meinung nach hängt die Attraktivität des ÖPNVs ganz stark mit der Verfügbarkeit der Angebote zusammen, der Zugänglichkeit, der Zuverlässigkeit und auch Barrierefreiheit. Und da kann eben auch, wie wir vorhin schon erwähnt haben, Digitalisierung bietet da riesiges Potenzial, also angesprochen von den so Apps, die Silvia angegeben hat. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen niederschwellig, nicht gleich den großen, wir fliegen zum Mars, sondern lass uns mal zum Mond fliegen, Moonshot angehen. Menschen können eben durch digitale Anwendungen viel einfacher angesprochen werden und auch in der Datenerhebung mit einbezogen werden. Und das sieht man zum Beispiel bei Google Maps ganz gut. Wenn ich über Google Maps eine Strecke im ÖPNV nachschaue, dann werde ich gefragt, wie ist die Situation im Fahrzeug? Ist sie voll? Gibt es Barrierefreiheit? Gibt es einen Aufzug? Und diese Daten, die gesammelt werden durch die Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung, das ist für mich als Innovationsmanagerin und im Design Thinking Bereich mich herumtreibende Person, das ist ja mehr als Gold, weil das sind Daten, die Leute mir freiwillig geben. Ich muss sie nicht dazu antriggern, ich muss sie dafür nicht bezahlen, sondern die geben mir die freiwillig. Und es ist ja auch immer so ein bisschen dieser psychologische Faktor, wenn ein Angebot entsteht, an dem die Leute selbst mit beteiligt waren, dann wird es auch eher genutzt. Und und dadurch kann man, glaube ich, den ÖPNV sehr attraktiv machen, dadurch, dass man diese Daten nutzt, weil diese Daten dann auch hoffentlich divers sind. Und für mich bedeutet das eben auch, es braucht eine Orientierung der Verkehrsinfrastrukturpolitik an wirklich realen lokalen Mobilitätsbedürfnissen. Nicht irgendwas, was sich irgendjemand im stillen Kämmerlein oder wie man auch in der Wirtschaft so schön sagt, irgendwo im Elfenbeinturm überlegt, sondern man muss sich wirklich an realen Bedürfnissen orientieren. Konkret heißt es Kombinierbarkeit von Wegen, gute Querverbindungen, ÖPNV, Barrierefreiheit, Erreichbarkeit ohne eigenes Auto. Und diese Dinge, die würden im Fokus meiner Entscheidung stehen.
Jetzt hat sie schon ganz schön vorgelegt, die Maike. Jetzt hoffe ich, es ist noch was übrig für dich, Sevi.
Ich kann da perfekt anknüpfen. Also genau so, ja, den attraktiven ÖPNV tatsächlich zu definieren. Und ich würde als Verkehrsministerin Ja, sagen, das alles gießen wir, was Maike jetzt schon sehr gut ausformuliert hat, in ein Mobilitätsgesetz. Ja, wir schreiben das konkret auf, was das für uns bedeutet. Ja, wie weit muss ich zu Haltestellen laufen? Wie oft fährt der Bus? Welche Art von Bussen? Genau, Barrierefreiheit etc. sind vorhanden. Welche Angebote habe ich darüber hinaus? On-Demand-Shuttles, Shared Mobility. Aber natürlich auch, wie gut sind Radwege ausgebaut, Fußwege, das ist jetzt heute so ein bisschen, ne, vielleicht auch weniger angesprochen worden, aber all das tatsächlich in ein Gesetz gießen. Ich bin ja auch, also ich bin nicht nur Geschäftsleiterin bei der TAF Mobile GmbH, sondern auch Mitglied im Bundesvorstand des Verkehrsclub Deutschland, VCD, ein Umweltverbund auch, der sich für klimagerechte Mobilität und sozialgerechte Mobilität einsetzt. Und wir haben einen konkreten Vorschlag für ein solches Mobilitätsgesetz erarbeitet. Das gibt es also bereits. Und ich fände es wichtig, dass so etwas tatsächlich verabschiedet wird, damit wir unabhängig von regierenden Parteien tatsächlich mal ins Tun kommen. Ja, wie es aussehen kann, wenn das eben nicht der Fall ist, erleben wir ja gerade in Berlin, ja, wo dann viel auf Stopp gedrückt wurde von dem, was eben die Vorgängerparteien dann auf den Weg gebracht haben. Und das hilft uns am Ende allen nicht weiter. Und andersrum schauen wir in Länder, die sich mit nachhaltiger Mobilität gut entwickelt haben, dann sehen wir, dass genau dieser Konsens und auch so dieser am Ende im Gesetz verankerte Konsens da war und dass das dann eben den Rahmen gegeben hat für jahrzehntelanges Agieren oder Arbeiten an bestimmten Zielsetzungen. Und aus meiner Sicht darf das Ziel dann schon heißen, dass ich eben auch ohne eigenes Auto gut und klimagerecht mobil sein kann.
Sehr spannend. Also meine Stimmen habt ihr auf jeden Fall. Ich als konsequenter Nutzer einer schwarzen Bahncard hab ganz viel wiedererkannt, was mir gut gefallen würde,
Super.
wenn es so wäre. Ja, dann hoffen wir mal bei diesen spannenden Perspektiven auf die nächste Bundestagswahl. Mal sehen, was passiert. In jedem Fall bleiben wir aber auch diesem heutigen Thema hier bei Coeo in unseren Formaten treu, denn ich hatte es schon angekündigt, in nur wenigen Wochen am 13. September 2023, da startet in München der nächste Customer Focus Spotlight als Fachkongress ebenfalls zum Fokusthema Mobilität der Zukunft. Das Ganze live im Verkehrsmuseum des Deutschen Museums an der Theresienwiese, sehr schöne Location und mit über 20 Expertinnen und Experten aus allen Kernbranchen der Mobilität. Ihr beide seid ja auch mit dabei, freue ich mich ganz besonders. Ja, ich würde sagen, es ist ein Top-Event für alle, die sich mit Mobility beschäftigen. Also wenn ihr dabei sein wollt, 13. September, dann gerne mal reinschauen auf cfs-con.de/spotlight. Da findet ihr alle Infos und Karten gibt es auch noch ein paar, soweit ich weiß. Genau. Ja, dann sage ich mal ganz, ganz lieben Dank heute an dieses tolle Podium, an euch beide fürs heute dabei sein. Und herzlichen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für heute und fürs Zuhören. Ebenso vielen Dank. Die halbe Stunde haben wir nicht ganz geschafft, aber ich glaube, es war trotzdem super spannend bei diesem Riesenthema und den Rest heben wir uns dann auf für den 13. September. Danke euch und bis bald live in München.
Wunderbar. Danke, hat Spaß gemacht.
Sehr schön. Vielen Dank.